jeder Macht in dieser Welt. Mein Gott, du bist für mich. Größer bist du, der mich durchträgt, als jeder Schmerz in dieser Welt. Mein Gott, du bist für mich. Nichts ist dir unmöglich, Gott. Nichts ist dir unmöglich, Gott. Es gibt nichts, was dir unmöglich ist, mein Gott. Und ich sing, auch wenn's mir schwer fällt, weil ich weiß, Gott, du bist gut. Und ich will sehen, wie sich dein Plan erfüllt. Und ich singe, wenn's mir gut. Schmerz in dieser Welt, mein Gott, du bist für mich. Nichts ist dir unmöglich, Gott. Nichts ist dir unmöglich, Gott. Es gibt nichts, was dir unmöglich ist, mein Gott. Und ich sing, auch wenn's mir schwerfällt, weil ich weiß, Gott, Gott, nichts ist dir unmöglich, Gott. Es gibt nichts, was dir unmöglich ist, mein Gott. Nichts ist dir unmöglich, Gott. Nichts ist dir unmöglich, Gott. Es gibt nichts, was dir unmöglich ist, mein Gott. Nichts ist dir unmöglich, Gott. Nichts ist dir unmöglich, Gott. Es gibt nichts, was dir unmöglich ist, mein Gott.
Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Vielen Dank euch. Wie genial. Deswegen sind wir hier, weil wir glauben, dass es diesen Gott wirklich gibt und dass dem nichts unmöglich ist. Ich erfahre das immer wieder in kleinen und großen Sachen und das ist so unglaublich im Alltag zu sehen. Ich bin nicht alleine, sondern da ist wirklich jemand, der größer ist. Das kann sein, wenn es mir schlecht geht. Das kann sein, wenn es mir gut geht. Und Gott ist so viel mehr möglich, als wir denken. Deswegen feiern wir den Gottesdienst. Und ich möchte Sie und ich möchte euch einladen, so hier ranzugehen und zu gucken, was ist heute möglich mit Gott. Wir glauben fest daran, dass er jetzt hier ist und dass es deswegen eine besondere Zeit ist. Nicht nur eine Zeit, wo sich Menschen treffen, sondern wo wir Gott gemeinsam erleben. Und deswegen möchte ich mit uns zusammen beten zum Anfang. Lieber Vater, es ist so unglaublich, dass du kleine und große Wunder jeden Tag tust und dass wir das sehen können, wenn wir offene Augen und offene Ohren haben. Ich bitte dich so sehr, dass wir das heute und hier jetzt auch erleben. Hab Dank, dass du da bist und hab Dank, dass hier so viele Menschen sind, die was von dir wissen möchten, die dich erleben möchten. Ich bitte dich, zeig dich uns. Amen. Eine Sache noch, es gibt eine Besonderheit da hinten, eine Art Zone, das heißt, wenn du nicht gut still sitzen kannst, aber auch nicht gut tanzen kannst, aber auch nicht einfach nur zuhören willst, dann kannst du da hinten hinkommen, da sind Stifte und Block, du kannst einfach malen, manche können da besser zuhören, es gibt keine Ausstellung hinterher, es ist nur für dich. Ja, und wer Lust hat, kann da zu mir nach hinten kommen oder fühl dich frei, du kannst dich hinstellen beim Singen, du darfst mitmachen, du darfst auch zuhören, fühl dich einfach frei und nutz die Zeit für dich und Gott.
Thank you. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. Let my faith be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. Let my faith would be made stronger in the presence of my Savior. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine.
mich sicher an. Schaue weg von mir hin zu dir. Mit dir werde ich los und ich dreh mich nicht mehr um. Du bist grenzenlos, zeigst mir neue Dimensionen. Mit dir werde ich los und ich dreh mich nicht mehr um. Du bist grenzenlos, zeigst mir neue Dimensionen.
Ich weiß nicht, wer von euch das Lied kannte. Ich selber habe das Lied vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen kennengelernt und habe mir den Song angehört und gedacht, ey, cool, es klingt irgendwie so nach Auf geht's und so. Wir haben schon gesagt, es klingt so ein bisschen nach à la TKKG und fünf Freunde, ey, wir gemeinsam, wir rennen los und es gibt neue Dimensionen, die wir entdecken können. Und ich habe mir das Lied angeguckt und gedacht, ja, wo ist denn eigentlich, wo bin ich in dem Song? Und normalerweise ist ja immer so der Inhalt von dem Song oder so, die Aussage, die steckt in meinem Refrain. Und ich habe angeguckt, okay, mit dir renne ich los. Ja, ist cool, ist eine coole Aussage, aber das ist nicht das, was mich catcht an dem Song. Und dann haben wir das erste Mal das Lied geprobt, oder beziehungsweise ich habe das erste Mal das Lied gesungen und da ist mir eine Textzeile in die Augen gesprungen. Und zwar singen wir, manchmal zweifle ich an dir, aber du niemals an mir. Und ich gedacht, ja, wie häufig ist das, dass ich an Gott zweifle und sage, ey, warum ist das so? Warum machst du das? Warum lässt du das zu? Warum bin ich so? Warum kann ich nicht glauben? Ich sehe andere Leute, die irgendwie, keine Ahnung, mit ihrem Glaubensleben dastehen und total dir immer vertrauen können. Und ich stehe manchmal da und denke, nee, ja Gott, irgendwie jetzt gerade sind wir nicht auf derselben Wellenlänge. Aber Gott zweifelt niemals an mir. Es gibt nie einen Moment, wo er denkt, naja, die Rebecca, weiß ich nicht. Also ich habe ja andere Leute, die, ja, Rebecca, müssen wir mal gucken, wo die hingeht. Mal schauen. Aber genau das ist es eben nicht. Gott zweifelt niemals an mir. Der wird immer dastehen und der wird mich am Ende immer verteidigen. Der wird immer dastehen und sagen, hey, Rebecca, die, das ist meine. Die steht da, weil ich möchte, dass sie da steht. Die steht da so, weil ich sie so gemacht habe. Und genau das sagt er auch zu dir. Auch wenn du manchmal zweifelst. Und ich bin mir, also dadurch, dass ich das relativ häufig mache, denke ich, bei euch kommt das auch vor. Trotzdem steht er da und sagt, genau du bist genau da, wo ich dich gerade in diesem Moment haben möchte. Und du bist in diesem Moment genau so, wie ich dich haben möchte. Du bist brillant, du bist genau so, wie ich dich geplant habe. Und darauf können wir vertrauen, das ist immer so. Das ist ein Versprechen, das Gott schon eingelöst hat, bevor wir überhaupt entstanden sind. Das ist was niemals aufhört. Und da wird auch nie ein Moment kommen, wo sich das ändert. Und das finde ich so unglaublich cool.
Thank you. of your renown. I have heard of the majesty and wonder of you, King of heaven. In humility I bow as your love in wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. I have heard you calling my name. I have heard the song of love that you sing.
Can never not.
crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in.
Der Mittelpunkt in meinem Leben.
ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir.
Ja, danke. Das war fantastisch. Fandet ihr nicht auch? Dann solltet ihr das vielleicht noch mal zeigen. Einfach fantastisch. Fantastisch ist auch, dass der BVB gestern gewonnen hat. Zumindest für die, die BVB-Fans sind. Für die anderen war das nicht so schön. Fantastisch ist auch, dass eine berühmte Musikgruppe vergangener Jahrzehnte sich nächstes Jahr in Dortmund in der Westfalenhalle wieder trifft. Zu einem Reunion-Konzert, und nach wenigen Stunden waren sämtliche Karten ausverkauft, sodass die sofort nachgelegt haben und gesagt haben, wir haben noch das ganze Wochenende über Zeit, wir buchen die Halle gleich noch zweimal und auch die Karten sind fast schon alle weg. Fantastisch, großartig, begeisternd. Fantastisch heißt aber auch fantasievoll. Auch ein bisschen utopisch, unwirklich. Ich finde die Deko hier ein bisschen fantastisch. Ja, ich weiß nicht, wie ihr diese 100 Luftballons findet. Dieses Gebilde regt zum Nachdenken an, was das denn wohl mit fantastisch zu tun haben können. Oder auch fantastisch, utopisch. Es gibt noch eine dritte Bedeutung. Ich habe die mal nachgeblättert, konnte ich mir nicht merken. Von Illusionen, unerfüllbaren Wunschbildern, unwirklichen, oft unklaren Vorstellungen oder Gedanken beherrscht und außerhalb der Wirklichkeit oder im Widerspruch zu ihr stehend. Wahnsinn. Außerhalb der Wirklichkeit oder im Widerspruch zu ihr stehend. Da vorne gibt es so einen Sportler, der hat eine Schalke-Hose und ein BVB-Trikot an. Das nenne ich außerhalb der Wirklichkeit. Oder im Widerspruch zu ihr stehend. Wir kennen diese Fantastereien. Sie begegnen uns mitunter auch in politischen Reden, dass wir denken, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Eine der berühmtesten politischen Reden des letzten Jahrhunderts begann mit den Worten, ich habe einen Traum. I have a dream. That one day sons of former slaves and sons of former slaveholders are getting together in brotherhood. Also, ich habe einen Traum, dass Kinder von Sklaven und Sklavenhaltern zusammen in der Hütte der Brüderlichkeit sitzen. Ihr kennt diese Rede alle von Martin Luther King. In den 60er Jahren dachte jeder, der Mann hat sie nicht alle auf dem Zaun. Der ist ein Fantast. Vorgestern hat ein schwarzer Präsident der Vereinigten Amerikanischen Staaten seine Abschiedstour in Europa beendet. Manchmal werden solche Fantastereien wahr. Fantastisch, großartig, begeisternd, aber auch ein bisschen weltfremd, außerhalb der Wirklichkeit oder im Widerspruch zu ihr stehend. Auch Jesus wurde so doppelt wahrgenommen. Die Leute liefen hinter ihm her, weil er tolle Sachen sagte und trotzdem sagten sie, das glaube ich jetzt alles nicht. Das kann doch nicht stimmen. Wenn ihr die Karte, die ihr hattet für diesen Sonntag, da wird euch sicherlich aufgefallen sein, dass dieses einfach fantastisch noch einen kleinen grafischen Extra hatte, nämlich das Fun von fantastisch war in Großbuchstaben gedruckt, so dass man auch fantastisch daraus lesen konnte. Und ein Stück weit habe ich das gerade schon angedeutet, es gibt ganz viele Fans dieser berühmten Musikgruppe, die sofort die Karten aufgekauft haben. Und ich habe euch mal ein Bild von einem typischen Fan mitgebracht, auch im Sport kennen wir die ja. Ja, das ist ein typischer Fan, der zeigt, wofür er steht. Ja, er findet das super, dass da 11 Leute für sein Land auf dem Fußballplatz hin und her laufen, aber er würde selber nie mitspielen. Zumindest nicht so, wie er da aussieht. Er findet das toll, was die machen, aber für ihn selber kommt das nicht in Frage. Der Fan ist ein Bewunderer, aber ist nicht notwendigerweise aktiv. Der Fan braucht ein Idol, mit dem er sich identifiziert, aber dieses Idol ist so weit weg, dass er sagt, das schaffe ich sowieso nicht. Fans brauchen einen Abgott, so nennt man das manchmal. Ich weiß, vor ein paar Jahren gab es einen Fußballspieler hier in Dortmund. Da konnte man dann auf Autoschildern lesen, es gibt nur einen Gott. Jürgen Kohler, Fußballgott. Ich muss ehrlich sagen, dieses Schild, dieser Aufkleber hat mich ziemlich irritiert. Auch wenn ich sonst BVB-Aufkleber ziemlich gut abkann. Aber den fand ich ziemlich daneben. Übrigens, wisst ihr, was mit dem Gott passiert ist? Zur Saison 2015-16 wurde Kohler als neuer Trainer des Oberligisten SC Hauenstein vorgestellt. Nach nur einer Spielzeit beendete er seine Tätigkeit dort, um ab der Saison 2016-17 den Mittelrheinligisten VfL Alfter zu betreuen. So schnell steigt der Gott in die Mittelklasse ab. Leute rennen Jesus hinterher, finden es bewundernswert, finden es großartig, fantastisch, was er macht und was er sagt. Aber Jesus will keine Fans, sondern er will Leute, die mit ihm unterwegs sind, die, ja, er sagt es einmal an einer Stelle, wer meine Rede hört und nicht auch danach tut, der gleicht einem sehr törichten Mann. Und wer meine Rede hört und tut, der gleicht einem klugen Mann. Ich habe euch ein Rätsel mitgebracht. Und zwar wisst ihr, in den orientalischen Sprachen, wenn man die verschriftlicht, gibt es vor allen Dingen Buchstaben oder Zeichen für die Konsonanten. Die Vokale muss man sich dazu denken. Ich habe das mal versucht, aufs Deutsche zu übertragen und habe so ein Wort gefunden, das nur aus Konsonanten besteht. Die Vokale müsst ihr euch jetzt dazu denken. Glauben, super. Glauben kann man da hinschreiben. Ich habe aber noch was anderes gehört. Geloben, das geht nämlich auch. Aus Glibben wird Glauben und Geloben. Diese beiden für uns unterschiedlichen Begriffe gehören tatsächlich zusammen. Ich habe gerade noch mit Jan gesprochen, der das sah. Jan, du kannst das so schön auf Berlinerisch. Sagst es noch mal bitte. Ne Globen, genau. Der Berliner sagt Globen. Und man weiß nicht so genau, meint er jetzt Glauben oder meint er Geloben? Tatsache ist, es gehört zusammen. Wenn ich sage, ich glaube jemandem, dann meint das heute eigentlich nur noch, ich kann mir vorstellen, dass. Ich habe so eine Ahnung. Aber eigentlich meinte es, ich gelobe auch jemandem. Das heißt, ich leiste, früher sagte man, einen Treueeid oder ein Gefolgseid. Heute gibt es noch ein Gelöbnis von öffentlich Bediensteten, Polizisten, auch Ministern oder Bundeskanzlern, die geloben, ihre Kraft in das Wohl des Staates zu stecken. Und wenn wir das im Hinterkopf behalten, glauben und geloben, also nicht nur ich glaube ihm, dass er recht hat, sondern ich gelobe ihm auch die Treue, dann kommen wir ein Stück weit dem nahe, was Jesus meint, wenn er sagt, wer meine Worte hört und tut. Er will Herz und Hand. In einem Buch für Manager habe ich ein wunderbares Wortpaar gefunden. Da sagte nämlich ein Manager, die meisten Führungskräfte sind Wissensriesen. Die wissen alles. Die wissen, wie es geht. Die wissen, wie man es machen muss. Die wissen, wen man wozu gewinnen muss. Aber sie sind Umsetzungszwerge. Sie schaffen es nicht, das, was sie wissen, auch umzusetzen. Also das, was man im Kopf hat, auch in die Hand zu kriegen. Kennt ihr das? Wissensriese, Umsetzungszwerg. Oder die andere Frage, Fan of Follower. Bewunderer oder Nachfolger? Passiv oder aktiv? Wir können uns das vergegenwärtigen auf so einer Skala. Mal ich mal ein bisschen dicker. Unser Engagement kann sein 0. Oder sagen wir mal, damit man das einfacher berechnen kann, 10. Irgendwo auf dieser Skala können wir uns verorten in unserem Engagement für etwas. Das kann bei 3 sein, das kann bei 5 sein, das kann bei 8 sein oder 10 oder 0. Vielleicht, dass ihr das im Kopf behaltet. Wo ist mein Engagement für Jesus? Glaube ich nur, dass er recht hat? Oder gelobe ich ihm auch, das umzusetzen, was er von mir will? Bin ich da bei 3? Oder bin ich bei 8 oder gar bei 10? Ich möchte euch 3 Geschichten erzählen von Menschen, die uns die Bibel überliefert, wie sie mit Jesus in Kontakt gekommen sind, vom Fan zum Follower, vom passiven Bewunderer zum aktiven Nachfolger. Da muss ich ein bisschen aushöhlen, weil 2 von diesen Menschen gingen einem ganz bestimmten Beruf nach. Der ist in der Bibel ziemlich populär, heute nicht mehr ganz so. Wir erkennen ihn immer noch, ihn gibt es noch, aber er ist jetzt nicht mehr so im Fokus. Und zwar waren das Zöllner. Zöllner sind Leute, die am Zoll sitzen. Sind in der Bibel sehr negativ beschrieben. Sie sind ungeliebt, verachtet. Heute schert dann das überhaupt nicht mehr. Also ob da einer am Zoll sitzt oder nicht, die muss es auch geben. Man kann auch sagen, ja, auch die Finanzbeamten sind ja so ähnlich, sind auch nicht so sonderlich geliebt, aber werden jetzt auch nicht so richtig verachtet oder gemobbt. Also es ist jetzt kein wirklicher, kein Makel, der an mir hängt, wenn ich einen Finanzbeamten zum Freund habe. Das geht, ja, ist möglich. Früher ging das nicht. Zöllner als Freund ging gar nicht. Warum? Man muss sich klar machen, worauf das beruhte. Die Zöllner waren quasi Angestellte der Regierung. Und die Regierung war nicht die eigene, sondern war eine Besatzungsmacht, waren die Römer. Insofern waren Zöllner im Dienste von Römern, von Leuten, die man zwar finanzieren musste, die man aber auf keinen Fall im Land haben wollte. Das war schon mal schlecht. Das kennen wir in Deutschland gar nicht mehr. Ja, seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren sind wir glücklicherweise unser eigener Herr, haben keine Besatzungsmacht mehr hier drin. Und das bisschen vor 25 Jahren gab es noch im Osten Deutschland eine ziemlich ungeliebte Besatzungsmacht. Und wer mit denen kollaborierte, der war auch nicht so wirklich gut geachtet. Aber hier in Westdeutschland kennen wir es eigentlich nicht. Der Zöllner, und jetzt kommt noch die zweite Geschichte, hatte aber noch eine andere, das System war ganz interessant, nämlich die Zöllner waren keine staatlich angestellten Bediensteten, sondern der römische Staat hat das ganz schlau gemacht. Übrigens, das machen die Politiker heute auch wieder verstärkt. Der Zoll wurde privatisiert. Der wurde meistbietend versteigert. Das Zollrecht wurde jemandem für 5 Jahre verliehen. Dann durfte der im Auftrag des römischen Staates Zoll eintreiben und einen bestimmten Anteil dieses Zolls für sich behalten. Allerdings wollte der römische Staat Sicherheiten dafür. Man musste eine Bürgschaft beilegen, dass man den geforderten, zu erwartenden Zoll auch tatsächlich einholte, beziehungsweise die entsprechende Summe auch an den römischen Staat überlieferte. Deswegen waren das in der Regel Konsortien, die das gemacht haben, also reiche Leute, die zusammengeschlossen haben und gesagt, wir machen das für den römischen Staat. Und das wiederum bedeutete, die hatten Angestellte. Die holten die sich aus den Ortschaften, wo die waren. Und die Angestellten mussten jetzt gucken, dass sie das entsprechende Zollgeld einnahmen. Dazu mussten sie manchmal die sicher sehr genauen römischen Gesetze auch kreativ auslegen, weil es war klar, der Chef saß denen im Nacken und sagte, du musst aber auf jeden Fall im nächsten Monat so und so viel einnehmen, weil sonst komme ich nicht auf das, was ich an den Staat abführen muss und dann können wir alle kein Geschäft mitmachen. Also es waren Geschäftsleute, die, ich sag mal, ein bisschen kreativ mit den Gesetzen umgingen. So, und an einen solchen Zöllner kommt Jesus. Der sitzt in seinem Zollhaus und in der Bibel steht, Jesus sah den da sitzen und sagt, komm, folge mir. Ohne zu zögern stand er auf und folgte Jesus. Er ließ alles zurück. Fantastisch. Da kommt einer, sagt, komm, folge mir. Der lässt alles stehen und liegen und geht hinterher. Ich bin mir nicht sicher, ob das in dieser Heftigkeit so war. Ich könnte mir auch vorstellen, und ich glaube, das macht keinen ganz großen Unterschied, dass dieser Zollbeamte, der ja Jude war, da in der Stadt Jesus reden gehört hat. Möglicherweise hat er sich auch mit ihm zusammengesetzt und gesagt, Rabbi, ich habe da mal ein paar Fragen an dich. Du erzählst das und das, kannst du mir das nochmal erklären, wie das für mein Leben geht? Und in diesem Gespräch merkt er plötzlich, mit meinem Leben kann ich so, wie ich das bis jetzt geplant habe, nicht weitermachen. Das, was dieser Jesus sagt, ist so fundamental, so unglaublich, an der Wirklichkeit vorbei und doch so großartig. Und er steht mit seinem Tun, Reden und Handeln dafür ein, dem, da muss ich mehr von wissen. Ich will bei dem in die Schule gehen. Ich will mehr lernen. Ich lasse tatsächlich mein Klumpatsch hier, ich schmeiß meinen Job hin und gehe all in. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich tue das, weil das scheint zielführend zu sein für mich. Vor ein paar Jahren hatten wir einen jungen Mann hier in der Gemeinde, der diese gleiche Geschichte mir erzählte. Der sagte, eigentlich wollte ich ein erfolgreicher Geschäftsmann werden, wollte Geld verdienen in der Informatikbranche, aber ich habe festgestellt, das geht nicht. Und er ist seit anderthalb Jahren auf dem Predigerseminar und wird Pastor. Zudem hat Jesus gesprochen, hat gesagt, ich will dich da nicht. Ich sehe dich nicht als Geschäftsmann. Ich sehe dich in meiner Nachfolge. Jetzt geht die Geschichte aber weiter. Dieser Zöllner macht jetzt was ganz Interessantes. Wir lesen, später gab er, also der Zöllner, Levi heißt er, ihm, Jesus, zu Ehren, ein großes Festessen in seinem Haus und lud dazu noch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit zweifelhaftem Ruf ein. Ja, wie krass ist das denn? Der geht nicht einfach nur, der lässt nicht seine Klamotten da liegen und macht sich heimlich aus dem Staub, da übrigens, ich gehe jetzt mit Jesus keinem weitersagen. Sondern der lässt es richtig krachen. Der macht Party. Der macht Party, um all seinen Kumpels zu sagen, Leute, ich habe da einen gefunden, den müsst ihr kennenlernen. Und er lädt Jesus dazu. Und Jesus setzt sich dahin. Und ich glaube, da wird nicht nur Smalltalk betrieben worden sein. Ein Festessen, das wird er nicht nachmittags mal eben zusammengeklaubt haben, sondern das braucht eine richtige Vorbereitung. Das war eine richtig große Sause. Und Levi betreibt für Jesus Networking. Ich finde, das könnte uns doch inspirieren, oder? Wenn wir den Eindruck haben, Jesus, das ist richtig super, wir sollten ein Festessen veranstalten. Ich meine, das, was wir hier machen, ist so ein bisschen wie Party, ne? Es gibt was Gutes zu essen, gibt was zu trinken, dufte Musik, wir können ein bisschen reden. Das ist doch schon mal eine Möglichkeit, Leute mitzubringen, zu sagen, hör mal, da musst du dich mal diesem Jesus ein bisschen aussetzen. Lerne ihn kennen, das ist cool. Der ist gut drauf. Wenn du also dich einbringst für Jesus, wenn du an ihn glaubst und ihm gelobst zu folgen, dann mach doch eine Party. Ich wollte euch noch von einem zweiten Zöllner erzählen, Zack heißt er. Der war noch eine Etage höher als der Levi. Der war Chef. Der war Niederlassungsleiter eines großen Zollkonsortiums einer großen Stadt damals. Und der hat auch von diesem Jesus gehört. Und der sagt, ich muss den kennenlernen. Und jetzt hört er, Jesus kommt durch die Stadt und dann geht er dahin. Und jetzt hat er ein Problem. Weil, Rebecca, komm doch mal bitte nach vorne. Rebecca, ich brauche dich jetzt mal. Du bist überhaupt nicht vorbereitet. Ich weiß, du kriegst jetzt eine Statistenrolle. Du stellst dich einfach mal dahin. Ja, und der Zack hat ein Problem, der ist nämlich kleinwüchsig. Und da alle Leute Jesus wollen und die sehen den Zöllner von hinten kommen, machen die, nee, du kommst hier nicht durch. Wir machen uns richtig groß und du kommst hier nicht durch. Ja, und der kommt da nicht durch und will den aber, danke. Super, vielen Dank. Er kommt nicht durch. Und jetzt wird er kreativ. Und was macht er? Der steigt auf einen Baum, setzt sich da oben hin und kann jetzt von oben drüber gucken, wie auf so einer Tribüne. Und so fühlt er sich auch. Zuschauer auf der Tribüne, mal gucken, was da passiert. Und wir lesen dann, dass Jesus ihn sieht und sagt, als er an die Stelle kam, blickte er hoch und sah ihn an und rief, Zachäus, kurz vorm Zack, ja, Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute noch zu dir kommen. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Merkt ihr, was da passiert? Jesus setzt sich wieder über alle Konventionen hinweg. Die Leute, mit denen man normalerweise nichts zu tun haben will, die man ausgrenzt, die auf der falschen Seite des Lebens stehen, die so im halbseidenen Milieu tätig sind, da geht er hin und sagt, ich muss heute noch zu dir, weil es gibt was ganz Wichtiges für dich. Und dann geht er mit ihm und die reden miteinander. Und das hat den Zack ziemlich getroffen. Weil, wir lesen dann weiter, was passiert. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Zack wurde von Jesus kalt erwischt, kennst du das? Da gehst du auf irgendeine Veranstaltung und plötzlich wird dir klar, so wie das bisher gelaufen ist, kann das nicht weitergehen. So wie ich bisher mit den Dingen umgegangen bin, will ich auch nicht weitermachen. Jesus spricht zu ihm und macht ihm das klar, aber es kommt aus ihm heraus. Jesus fordert überhaupt nichts. Aber Zachäus merkt ganz deutlich, ich muss was tun und ich will etwas tun. Übrigens, das Interessante ist, Zachäus, so habe ich nachgelesen, heißt übersetzt der Gerechte. Und wenn der Gerechte sagt, wenn ich von jedem etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Also der hat betrogen, obwohl er den Namen der Gerechte trägt. Vielleicht hat Jesus ihm das ja auch gesagt. Zachäus ist auf dieser Skala von 0 bis 10, na, ich sage mindestens bei 9,5. Wenn er sagt, ich gebe die Hälfte ab. Er legt ein Gelübde ab. Er gibt ein Gelöbnis. Und jetzt komme ich noch ins Spiel. Das ist die dritte Geschichte. Als ich so ein kleiner Junge war und Freunde meiner Eltern oder auch Verwandte, die wir länger nicht gesehen haben, zu Besuch kamen, meine Eltern stellten mich vor, das ist unser Thomas. Dann sagte ich, ach, der ungläubige Thomas. Und ich stand da und sagte, ach, und habe dann später gefragt, was meinen die damit? Und dann haben die mir die Geschichte erzählt. Ja, also Thomas war einer von den 12 Jüngern, die viele Jahre mit Jesus unterwegs waren. Der hieß tatsächlich so, Thomas. Übersetzt heißt das übrigens Zwilling. Ich bin alleine, habe keinen Zwillingsgeschwister, aber heißt Thomas. Übrigens nicht, weil das in der Bibel vorkommt. So fromm waren meine Eltern damals auch nicht, sondern weil zu meiner Zeit hieß, glaube ich, jeder dritte Junge Thomas. Also es war damals so ein Name wie heute Mike oder Tim. Ja, damals hießen wir Thomas. Thomas, und warum heißt der Ungläubige? Ganz einfach. Es gibt eine Begebenheit, nämlich nachdem Jesus gestorben war, waren seine Gefolgsleute ziemlich verwirrt. Ihr Chef war weg. Sie wussten nicht, was passiert. Die Juden hatten sich verschworen und hatten ihn hinrichten lassen. Die waren richtig aufgebracht. Sie haben sich eingeschlossen, haben überlegt, na, wer weiß, was passiert jetzt mit uns? Und während sie so eingeschlossen in ihrer Wohnung waren, erschien Jesus und sagte, ich bin auferstanden, Friede sei mit euch. Und Thomas war nicht dabei. Könnt ihr euch vorstellen, die waren völlig aus dem Häuschen. Und als sie ihn wieder getroffen haben, haben sie gesagt, hör mal, Thomas, Jesus lebt, der ist auferstanden. Nee, Jungs, das glaubt ihr doch selber nicht. Das glaub ich euch nicht. Ihr habt da irgendein Gespinst, irgendeine Fantasterei gesehen, irgendeine Figur, 100 bunte Luftballons, die irgendwie aussahen wie Jesus. Und dann habt ihr euch das vorgestellt, ihr habt geträumt. Und er sagt, erst muss ich die Nagelwunden in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich keinesfalls. Und ich muss euch ehrlich sagen, nomen est omen, ein bisschen bin ich wirklich Thomas. Ich will oftmals Beweise. Glaube nie einer Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ich will das wissen. Ich will das bis ins Kleinste wissen. Und Thomas damals, der wusste, was er gesehen hat. Er hat gesehen, sie haben ihn ans Kreuz geschlagen. Der hat geblutet. Der ist gestorben und ich war dabei. Und ich war dabei, als sie ihn ins Grab gelegt haben. Und jetzt sagen die, der ist auferstanden. Und ich, Thomas, Körner, ich will Beweise für alles Mögliche. Ich will es wissen. Ich weiß noch in der Schule, ja, also wenn man sich damit im Religionsunterricht mit Christus und gerade mit der Auferstehung auseinandersetzt, da gibt es schon mal ganz viele Leute, die sagen, ihr habt sie doch nicht mal alle, ihr Christen. Ihr glaubt das doch nicht. Was passiert mit Thomas? 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen. Doch plötzlich stand Jesus genau zuvor in der Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hier auf die Stelle und sieh dir meine Hände an. Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr, und mein Gott, gab Thomas ihm da zur Antwort. Jesus macht ihm keinen Vorwurf. Er sagt ihm, komm und sieh, fass mich an. Guck genau nach, ob du es findest. Hier bin ich, mit allen Zeichen meines Todes und doch lebendig. Und als Thomas das erkennt und wahrnimmt, sagt er nur, mein Herr und mein Gott. Er erneuert sein Gelöbnis. Er ist neu in der Nachfolge. Er ist wieder voll dabei. wenn du weit weg bist von Jesus, wenn du denkst, ich war schon mal mit ihm zusammen, aber er hat mich enttäuscht. Komm und sieh. Willst du Fan oder Follower, Bewunderer oder Nachfolger sein? Wissensriese, aber Umsetzungszwerg? Auf dieser Skala kannst du dein Engagement, kannst du dein Gelöbnis für Jesus eintragen. Und du kannst sicher sein, er steht schon bei 10. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Jesus hat sich voll investiert. Für ihn ist klar, für wen er auf der Erde war. Nämlich für dich und für mich. Für alle Menschen, um ihnen den Weg des Heils zu zeigen. So wie es Zach zugesagt hat. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil du mich aufgenommen hast.
Was ich bin, deinetwillen, Herr, leg ich alles vor dich hin. Das, was ich mir erträum, was meine Ängste wär, ich gebe alles auf für ein neues Leben, Herr. Mein seinen Reiz. Ich will dich kennen, Herr, deine Herrlichkeit, die Freude, die du teilst, sogar in deinem Leib. Gebe ich dir, gebe ich
Du kannst dieses Gebet auch für dich in Gedanken nachsprechen, wenn du den Eindruck hast, du musst hier jetzt mit Jesus was klar machen. Herr Jesus Christus, du hast dich voll investiert im Leben und im Sterben. Du hast uns gezeigt, den Weg zum Vater. Du hast gelebt wie ein Mensch und als Mensch bist du unser Vorbild geworden. Herr, und wir wollen uns dir anschließen, wollen nicht nur bewundernd daneben stehen, was du getan hast, sondern wollen dir nachfolgen, wollen dir nicht nur unser Herz, sondern auch unsere Hand geben. Und ich bitte dich um deinen Geist, dass er in mir die Kraft wirkt, wirklich mein ganzes Leben dir zu geben. Nicht weniger, als du für mich gegeben hast. Herr Jesus, danke, dass ich dir nicht egal bin. Dass du eine herrliche Perspektive, eine fantastische Zukunft für mich hast. Und im Glauben an dich gelobe ich, dir zu folgen, wo immer du hingehst. Amen.
Ja, unsere kleine Party, die wir heute veranstaltet haben, ist jetzt fast zu Ende. Aber einen kleinen Teil haben wir noch vorbereitet. Es gibt nachher noch Snacks auf den ganzen Tischen. Ihr könnt gerne noch hier bleiben. Wenn ihr Gespräche sucht, sprecht uns einfach gerne an. Wir stehen gerne zur Verfügung. Die Leute, die hier auf der Bühne stehen oder standen oder auch sonst sind, ja, im Publikum einfach ganz viele Leute, die ihr ansprechen könnt, wo ihr Fragen stellen könnt, mit denen ihr vielleicht auch nochmal beten wollt, vielleicht nochmal mit jemandem zusammen was festmachen, was euch jetzt wichtig geworden ist. Genau, dann für die Jugendlichen ab 16 geht es jetzt gleich unten im Café Q auch noch weiter, wenn ihr möchtet, zum Crossover, wo es quasi auch nochmal so eine Art kleinen Gottesdienst geben wird. Und natürlich auch nicht zu vergessen ist, der nächste Gottesdienst, den wir machen, am 18.12. seid ihr wieder ganz herzlich eingeladen, hier nachmittags einfach hinzukommen. Und dann jetzt das letzte Lied noch.
Den Röpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen. Thank you. Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaube an Gott, den Vater und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Glück uns mit dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an dich, dass du auferstanden bist. Ja, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaube an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja. Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus.
Amen.